1. Korinther 5, 1 bis 6. Überhaupt hört man von Unzucht unter euch, und zwar von einer solchen Unzucht, die selbst unter den Heiden unerhört ist, dass nämlich einer die Frau seines Vaters hat. Und ihr seid aufgebläht und hättet doch eher Leid tragen sollen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan wird. Denn ich, als dem Leib nach abwesend, dem Geist nach aber anwesend, habe schon, als wäre ich anwesend, über den, der dies auf solche Weise begangen hat, beschlossen, den Betreffenden im Namen unseres Herrn Jesus Christus, und nachdem euer und mein Geist sich mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus vereinigt hat, dem Satan zu übergeben, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Also mit diesem Kapitel lässt Paulus eine Bombe platzen. Und eigentlich nicht bloß eine, sondern drei. Das nächste, was er anspricht, ist, dass Geschwister in Korinth aus der Gemeinde ein Problem miteinander hatten und vor ein weltliches Gericht gegangen sind, weil sich in der Gemeinde keine Lösung fand. Und dann noch, dass verschiedene Geschwister aus der Gemeinde in Korinth weiterhin zu Prostituierten gingen. Also er lässt dort drei Bomben platzen. Und man fragt sich vielleicht, warum fängt er damit nicht gleich an? Damit muss man doch anfangen, wenn sowas dort stattfindet. Aber Paulus hat in den ersten vier Kapiteln im ersten Korintherbrief etwas behandelt, was noch schlimmer ist. Was sozusagen die Ursache für diese ganzen Sünden ist. Nämlich der Hochmut, der Stolz der Korinther. Sie waren aufgebläht, schreibt er an mehreren Stellen, aufgebläht. Also sie hielten sich für besonders geistlich, voller Erkenntnis und reif. Und Paulus musste ihnen sagen, ihr seid unreif, ja mehr noch, ihr seid fleischlich gesinnt. Was war jetzt hier konkret vorgefallen? Ein Mann aus der Gemeinde hat ein Verhältnis mit seiner Stiefmutter. Also nicht nur, dass es Ehebruch war, schon schlimm genug, in der Gemeinde, sondern auch noch mit der zweiten Frau seines Vaters. Ja, das ist hier damit gemeint, die Frau seines Vaters. Da brauche ich auch heute nicht viel dazu erklären, warum das damals so anstößig war. Das ist heute noch genauso anstößig, auch wenn sehr viel Unzucht als normal gilt. Das ist bei vielen auch heute noch unerhört und anstößig. Aber die Gemeinde, die Gläubigen aus Korinth, die sich so viel auf ihre gute Theologie, auf ihre zu theologischen Gurus erhobenen Verkündiger, auf ihre Geistlichkeit einbildete, wir hatten kein Problem damit. Aber wie kann das sein? Paulus schreibt hier in Vers 2, ihr seid aufgebläht und hättet doch eher Leid tragen sollen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan wird. Also aufgebläht, das ist pure Ironie. Paulus führt die Korinther hier vor. Die Korinther behaupteten, ja, sie sind voller Geistes. Das Wort Geist, das kann man auch mit Wind übersetzen. Und er sagt hier, ja, ihr seid voller Wind. Das ist es. Ihr seid aufgebläht. Ihr seid geistlich arrogant, aber lax und nachlässig in Bezug auf moralische Dinge. Also sie hätten Leid tragen sollen in diesem Fall. Sie hätten Buße tun müssen. Ja, wie konnte sowas in unserer Gemeinde überhaupt passieren? Sie hätten sich hinterfragen müssen und vor Gott demütigen müssen. Und nicht zuletzt hätten sie natürlich irgendwas unternehmen müssen in dieser Sache. Paulus hat das Urteil über diesen Mann schon gefällt. Aber, das sehen wir dann in diesen Versen 3 bis 5, die Gemeinde muss jetzt noch offiziell Gemeindezucht üben. Also Paulus möchte, dass sie eine Gemeindeversammlung abhalten. An dieser Gemeindeversammlung wird er in Gedanken teilnehmen. Durch diesen Brief steht er mit seiner Autorität, auch wenn er eben nicht leiblich anwesend sein kann, hinter der Gemeindeleitung. Und auch der Herr Jesus wird mit seiner Kraft zugegen sein. Denn es ist ja sein Wille, dass Gemeindezucht geschieht. Es ist sein Wille, dass die Gemeinde dieses Richteramt ausführt. Und gemeinsam werden sie dann so diesen Mann offiziell unter Gemeindezucht stellen. Mein erster Punkt lautet heute Morgen, was ist Gemeindezucht? Und ich kann es noch ein bisschen spezifizieren. was ist formale Gemeindezucht? Denn jeder Christ ist ein Sünder und braucht Korrektur aus Gottes Wort und von seinen Nichtchristen. Im Normalfall findet darum Gemeindezucht informell statt. Ja, wir helfen uns gegenseitig, in unserer Christusähnlichkeit zu wachsen. Wir haben einfach aufeinander Acht. Wir warnen uns vor falschen Wegen. Wir korrigieren Sünde. Aber wenn diese informellen, privaten Gespräche zwischen einzelnen Gemeindegliedern nicht zur Umkehr führen, dann kann es passieren, dass dieser Korrekturprozess auch formal und öffentlich geschehen muss. Und darum geht es hier in diesem Fall. Ja, formale, öffentliche Gemeindezucht. Vers 4, den Betreffenden im Namen unseres Herrn Jesus Christus und nachdem euer und mein Geist sich mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus vereinigt hat, dem Satan zu übergeben zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Also dem Satan übergeben, schreibt Paulus hier. Das bedeutet, dass dieser Mann aus der Gemeinde ausgeschlossen werden soll. Seine Mitgliedschaft wird ihm entzogen. Er gehört nicht mehr in die Gemeinschaft der Heiligen, sondern zur Welt. Und die Welt ist der Einflussbereich Satans, es ist sein Herrschaftsgebiet. Und ich denke, Paulus wählt hier diese angsteinflößende Formulierung, ja, dem Satan übergeben, wir hätten ja auch einfach sagen können, schließ den aus der Gemeinde aus und fertig. So, ne? Nein, dem Satan übergeben, um die Ernsthaftigkeit umso deutlicher zu machen. Wenn eine Gemeinde Gemeindezucht üben muss, dann bedeutet das eben nicht einfach für denjenigen, der unter Gemeindezucht steht, okay, die Gemeinde will mich nicht mehr, da suche ich mir halt eine andere, ja, wo das dann vielleicht geht, was ich mache. Das passiert natürlich häufig wahrscheinlich trotzdem, aber Gemeindezucht bedeutet, so wie es Jesus ja auch in Matthäus 18 gesagt hat, wir haben diese Stelle heute gehört, dass wer nach einer Reihe von ernsthaften Warnungen nicht von seiner Sünde lässt, dass er nicht mehr als Christ gilt, sondern als Heide und Zöllner betrachtet werden soll, also als einer, der nicht mehr zum Volk Gottes gehört, der kein Kind Gottes mehr ist. Das wird ihm damit gesagt. Man kann es auch so ausdrücken, ein Gemeindeausschluss ist die Erklärung einer Gemeinde, dass sie nicht länger bestätigen kann, dass eine bestimmte Person Christ ist. Sie kann nicht länger bestätigen, dass eine bestimmte Person Christ ist. Ja? Wenn jemand in eine Gemeinde aufgenommen wird, soll vorher geprüft werden, ob die Person an Christus gläubig ist und ihm nachfolgen will. Ja, wir machen das in unserer Gemeinde, indem wir eben dieses Gemeindeaufnahmegespräch haben, mindestens eins. Und mit der Gemeindemitgliedschaft wird dieser Person dann von der Gemeinde offiziell vor der Welt bezeugt, dass sie Christ ist, dass sie an das Evangelium glaubt. Und genauso soll dann die Gemeinde als Ganze und ihre Ältesten natürlich besonders durch ihre Leitungsverantwortung oder sie ist dazu aufgerufen, Gemeindezucht zu üben, wenn das Versagen einer Person, Christus zu repräsentieren, eben nach diesem Bekenntnis zu leben, so charakteristisch, so gewohnheitsmäßig, so schwerwiegend ist, dass die Gemeinde eben nicht länger davon ausgehen kann, dass die Person überhaupt noch Christ ist. Und so wie Paulus hier die ganze Gemeinde aufruft, spricht die ganze Gemeinde an, Gemeindezucht zu üben, so möchte auch Jesus, dass die Gemeinde diese Richterfunktion ausübt. Ja, wir haben es in der Lesung gehört. Erst soll das Gespräch unter vier Augen gesucht werden. Also man soll versuchen, erstmal den Rahmen der Mitwisser klein zu halten. Aber wenn das nicht hilft, dann sollen zwei oder drei Zeugen dazugeholt werden. Und wenn das nicht hilft, dann eben die ganze Gemeinde. Und wie sieht dann dieser Ausschluss konkret aus? Hier in diesem Fall hat es den Anschein, als ob der Betreffende von jeglicher Gemeinschaft ausgeschlossen werden soll. Ja, Kapitel 5, Vers 2, aus eurer Mitte hinweggetan. Vers 7, fegt den alten Sauerteig aus. Das habe ich jetzt nicht vorgelesen, aber wenn ihr die Bibel habt, lest mit. Vers 11, keinen Umgang mehr mit ihm haben. Und Vers 13, tut den Bösen aus eurer Mitte. Ich glaube, das war so ein schwerwiegender Fall. Die Sünde war so schlimm, dass zunächst einmal jeglicher Kontakt mit der betreffenden Person vermieden werden soll. Hier geht es um den Schutz der Gemeindeglieder, dass auch sie vor dieser Sünde gewarnt werden und vor ihrem Einfluss bewahrt werden. Natürlich geht es eben auch um die sündige Person. Die Warnung soll umso deutlicher, umso klarer sein, damit sie erkennt, auf welchem gefährlichen Weg sie sich befindet. Ich komme dann im letzten Punkt nochmal dazu. Aber nochmal, wie auch immer konkret jetzt diese Gemeindezucht aussieht, im Kern bedeutet Gemeindezucht die öffentliche Stellungnahme einer Gemeinde, dass sie das Bekenntnis einer Person zum christlichen Glauben nicht länger bejahen kann. Und es ist dann vor allem die Weigerung dieser Person, das Abendmahl darzureichen, eben das Mal, wo wir als Glieder eines Leibes, des Leibes Christi, zusammenkommen. Wenn man Kontakt zu dieser Person noch hat, sagen wir mal privat, oder eben, dass man sagt, sie soll gerne noch zu der öffentlichen Versammlung kommen, zum Gottesdienst, damit sie das Wort Gottes hört und so zur Umkehr kommt, wenn man diesen Kontakt hat, dann soll der Ton, der allgemeine Ton dieses Kontakts spürbar anders werden. Dann kann man eben nicht mehr einfach so Smalltalk machen, so tun, als ob nichts gewesen ist. Hauptsache, wir sprechen noch ein bisschen miteinander. Sondern ich denke, dann muss es in den Gesprächen bewusst, die müssen bewusst von Umkehr geprägt sein. Ja, von den Gedanken an Umkehr. Es muss wirklich um dieses Thema dann gehen. Manchmal passiert es, dass in einer Familie einer unter Gemeindezucht gestellt wird und wie gehen dann die Familienmitglieder mit ihm um? Also in Familien ist es natürlich so, dass man weiterhin den familiären Pflichten nachkommen soll und umso mehr für diese Person beten soll und alles dafür tun soll, dass sie zur Umkehr kommt. Also was hier in Korinth vorgefallen ist, das war ein echt starkes Stück, das war ein Skandal. Selbst in den Augen der Heiden. Also der Nicht-Christen. Aber eins müssen wir hier beachten. Sünde kann noch so schwer sein. Jesus vergibt den größten Sündern. Die vorgefallene Sünde an sich ist also nicht das größte Problem. Und darum komme ich jetzt zum zweiten Punkt. Wann ist denn formale Gemeindezucht nötig? Gibt es da vielleicht eine Liste von Sünden, die so irgendeine Grenze markieren zwischen informeller und formeller Gemeindezucht? Das ist nicht so, ja. Also wir haben keine Liste hier in dieser Gemeinde. Sondern nochmal, es geht um die Frage, ob eine Gemeinde das Bekenntnis einer bestimmten Person zum christlichen Glauben weiterhin öffentlich bestätigen kann. Das ist die Frage. Hier spielt natürlich die Schwere der Sünde eine Rolle. Ich sag mal, es gibt eine ganze Menge Sünden, die sind auch bei Christen zu erwarten. Damit muss man rechnen. Es gibt aber auch Sünden, die sind einfach bei Christen, dann die erwartet man nicht bei Christen. Es gibt Sachen, wo man einfach, so wie hier, erstmal sagen muss, nee, das geht überhaupt nicht. Hier muss man alles hinterfragen. Also die Schwere der Sünde, die spielt eine Rolle. Aber vor allem auch die Bereitschaft zur Buße. Ja? Zum Beispiel kommt es auch vor, dass Christen lügen. Ja? Also wenn ich von meinem Leben ausgehe, ich bin immer wieder schockiert darüber, wie oft ich doch wieder lüge. Jetzt habe ich ja wieder gelogen, so, ne? Vielleicht nur eine kleine Lüge, manchmal vielleicht eine große, weil es mir so peinlich ist oder so. Das kommt unter Christen vor. Ja? Nun, es gibt jetzt aber einen Unterschied zwischen einer gewöhnlichen Lüge, für die man um Vergebung bittet, und einer Lüge, auf der man sein ganzes Leben aufbaut. Und bei der man sich dann auch noch weigert, sie zuzugeben. Ja, der eine meinetwegen, der prahlt jetzt damit, dass er ein besonders tolles Jobangebot bekommen hat. Und so ein bisschen zu zeigen, hier, guck mal, ich hab's drauf. Und dann später gibt er seine Lüge zu und bittet um Vergebung. Der andere, der baut seine ganze Karriere auf gefälschten Informationen auf. Und dann, als es rauskommt, sagt er, ja, nee, das ist alles schon okay. So wild ist das gar nicht. Ich habe schon meine Gründe. Ja, ich meine, es ist sehr plakativ, dieses Beispiel. Im ersten Fall hatte der alte Mensch die Oberhand, er hat gelogen, aber dann fand wohl ein innerer Kampf statt, ja, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Der Person wurde es so ungemütlich, so unangenehm, dass es dann endlich die Lüge bekennen musste. Im zweiten Fall scheint überhaupt gar kein innerer Kampf stattgefunden zu haben. Da war kein Unbehagen. Die Person hat kein Problem, fröhlich in offener Sünde zu leben. Also ja, es ist jetzt ein deutliches Beispiel gewesen. In jedem Fall kommt es natürlich darauf an, genau zu prüfen, alle möglichen Sachen, die eine Rolle spielen, wirklich mit einzubeziehen und wirklich zu schauen, was müssen wir hier machen? Wie ist diese Person einzuschätzen? Wir brauchen wirklich Weisheit, richtig zu bewerten und dann letztlich zu entscheiden. Denn es ist so, wir können nicht ins Herz schauen. Aber wir sind dennoch aufgefordert, auf Grundlage dessen, was wir sehen und hören können, zu entscheiden. Ja? Also wir sollen auf der Grundlage der öffentlich äußeren Früchte öffentliche Erklärungen abgeben. Das ist unsere Aufgabe. Jonathan Lehman, der hat ein Buch geschrieben über Gemeindezucht. Wer nach dieser Predigt sagt, hey, ich würde gerne mich noch tiefer in die Materie vertiefen, dann kann er sich das gerne mal ausleihen. Das fasst es, finde ich, sehr gut zusammen. Der gibt eine hilfreiche Mindestnorm für Gemeindezucht. Fasst das gut zusammen. Der schreibt: Formale Gemeindezucht soll bei Sünden geschehen, die öffentlich sichtbar und schwerwiegend sind und wenn der Sünder unbußfertig ist. Also das Erste ist, die Sünde muss öffentlich sichtbar sein. Gemeinden sollen nicht jedes Mal ein Mitglied, wenn sie in seinem Herzen vielleicht Geldgier oder Stolz vermuten, mit dem Rauswurf aus der Gemeinde drohen. Ja? Gemeindezucht muss einen Grund haben, der mit Augen zu sehen und mit Ohren zu hören ist. Zweitens muss die Sünde schwerwiegend sein. Eine Gemeinde und deren Leiter soll nicht jede Sünde bis ins Letzte verfolgen. In der Gemeinde muss sozusagen auch noch ein Raum für die Liebe sein, die eine Menge von Sünden zudeckt. Es muss Raum sein, überhaupt zu unterweisen, Raum dafür da sein, dass Menschen zur Erkenntnis und zur Buße kommen. Gott sei Dank ist es nicht so, dass er uns jedes Mal sofort züchtigt, wenn wir sündigen. Und das Dritte ist, dass eine Person schließlich bezüglich der Sünde bisher, bis zu dem Moment, wo man eben mit ihr spricht, unbußfertig ist. Sie ist also mit Gottes biblischen Geboten konfrontiert worden, sie weigert sich aber, von der Sünde zu lassen. Und dann ist es klar, hier ist die Sünde wichtiger als Jesus. So, eine Sache möchte ich hier erklären, noch kurz. Nämlich der Unterschied zwischen der Stelle aus Matthäus, wo Jesus sagt, so sollt ihr es machen. Erstmal unter vier Augen, dann ein paar mehr und dann am Ende die ganze Gemeinde. Und Paulus, hier im ersten Korintherbrief. Also, Jesus zeigt uns in Matthäus auf, wie wir herausfinden, ob eine Person unbußfertig, ja, charakterlich unbußfertig ist. Also nicht bloß mal, ja, er ist einmal ein bisschen bockig, sondern charakterlich unbußfertig. Das ist der Weg, wie wir das herausfinden. Paulus schloss diesen Mann aber unmittelbar aus der Gemeinde aus, ohne diesen Weg der Prüfung gegangen zu sein. Er hätte auch schreiben können, so, ihr kennt das Wort des Herrn, nur einer muss jetzt mal hingehen und mit denen reden. Macht er nicht. Warum konnte er es so machen? Weil durch die Schwere der Sünde schon klar war, dass dieser Mann unbußfertig war, charakterlich unbußfertig war. In seinem Leben hat das Fleisch, also die sündige Begierde, die Oberhand. Eventuell hatte Paulus noch mehr Informationen über diesen Fall, die er uns eben hier nicht reingeschrieben hat. Aber Fakt ist, er nennt diesen Mann in Vers 13 den Bösen. Er charakterisiert ihn damit. Er ist böse. in Kapitel 6, dann ab Vers 9, geht es dann auch nochmal um verschiedene solche Sünden und das sind auch solche Charakterisierungen. Diese gehören nicht zur Gemeinde. Das wird dann auch dadurch deutlich, dass in Matthäus 18 eine Person eine Sünde vermutet, in ihren Augen ist es eine Sünde, und dann soll sie 2 bis 3 Zeugen dazuziehen, die ihr dann auch zustimmen. Und danach eben die ganze Gemeinde. Hier in 1. Korinther 5 hingegen weiß schon die ganze Gemeinde Bescheid. Das ist so, hat so weit die Runde gemacht, dass es Paulus wusste in Ephesus. Das heißt, hier im 1. Korinther 5 beginnt alles ungefähr da, wo Matthäus 18 endet. Das ist der Unterschied. So, Unbußfertigkeit. Fröhliches, andauerndes Leben in offener Sünde. Das ist eine Grenze, die wir wahrscheinlich einsehen und die wir hoffentlich selber nicht übertreten. Ja, ein Christ sollte durch das Wort Gottes von Sünde überführt werden und dann will ich Buße tun. Für einen Christen sollte es immer das Herzensanliegen sein, was? Nahe bei Gott zu sein. Ich möchte im Frieden mit Gott leben. Ich möchte diese Beziehung lebendig haben. Ich möchte nah bei Gott sein. Das sollte immer unser Anliegen sein. So sehr wir manchmal mit verschiedenen Sünden kämpfen. Aber wisst ihr was? Das heißt nicht, dass Christen nicht auch zweifeln. Sich in manchen Dingen für eine Zeit verhärten oder einfach den Mut verlieren. Schwach sind. Dass sie murren über ihre Situation, dass sie bockig sein können, stur oder dass sie Fehler machen und straucheln, dass sie von Versuchungen hingerissen werden und oftmals lange mit einer Sünde, mit einer Gewohnheitssünde ringen. Das alles findet im Leben von Christen statt. Die Grenze ist erreicht, wenn sie nicht mehr traurig über ihre Sünde werden. Wenn sie keine Reue mehr empfinden, wenn es nicht mehr ihr Wunsch ist, frei zu werden und immer wieder Buße zu tun und umkehren zu können und den Kampf des Glaubens zu kämpfen, das ist die Grenze. Aber liebe Geschwister, es gibt da noch eine andere Grenze. Das ist die Obergrenze, ich denke, die ist uns klar, aber es gibt noch eine andere Grenze. Und diese Grenze verschieben wir, glaube ich, öfter mal. Es ist die Grenze in unserer Bewertung, persönlichen Bewertung, was ist Sünde und was ist nicht Sünde? Was ist okay, was ist noch erlaubt und was eben nicht? Was darf ich als Christ noch tun? Was kann ich noch als Christ denken, anschauen, konsumieren und so weiter? Nun, es ist klar, dass je mehr ich diese Grenze des Erlaubten, des noch nicht Sündigen verschiebe, für mich persönlich, aufgrund, Erklärung ist ja meistens ja aus der christlichen Freiheit heraus, ja, mir ist alles erlaubt, es darf mich nur nicht gefangen nehmen, also kann ich da und dort sehr locker sein, ja, aber je mehr ich diese Grenze verschiebe, desto höher ist die Gefahr, dass ich in umso schwerere Sünden falle. Und überhaupt bedeutet das, dass ich gegen Sünden mehr und mehr abstumpfe. Die Korinther sind bei diesem Extremfall nicht eingeschritten. Sie haben nichts unternommen. Vielleicht, weil dieser Mann, um den es da ging, sehr angesehen war. Vielleicht hat er eine hohe Stellung inne. Vielleicht hat er viel Geld gespendet. Das wird alles nicht gesagt. Aber gerade angesichts der weiteren Kapitel aus diesem ersten Korintherbrief müssen wir davon ausgehen, dass sie in einem ganz anderen Maßstab darüber hatten, was ist Sünde und was ist nicht Sünde als Gott. Die hatten ein ganz anderes Verständnis von Sünde. Nun, Gott will nicht, dass wir gegenüber Sünde abstumpfen oder dass wir hart werden oder stoisch oder vielleicht auch intellektuell, theologisch Sünde mit christlicher Freiheit weginterpretieren. Sondern was will Gott von uns? Er will, dass wir weich werden, dass wir empfindsam werden, empfindsam für sein Wort und empfindsam für die Sünde. Diese offizielle Gemeindezucht ist ja nur der letzte Schritt, die letzte Warnung. Nicht um gänzlich zu verurteilen, diese betreffende Person jetzt dann völlig abzuschreiben, sondern um sie wieder weich, wieder empfindsam für ihre Sünde zu machen, dass sie ihren falschen Weg erkennt und Buße tut. Dass sie auch erkennt, wie gut und segensreich Gottes Wille für ihr Leben ist. Also, dass in einer Gemeinde Gemeindezucht geübt wird, heißt nicht, dass irgendwelche Älteste als Wachposten an einer bestimmten Grenze stehen und den dann aus der Gemeinde rauskicken, der über diese Grenze geht. Nein, Gemeindezucht, wisst ihr was? Gemeindezucht ist die Aufgabe von uns allen. Sie hat ihren Anfang und ihre Basis darin, dass wir alle aufeinander Acht haben. Ja, dass wir informelle Gemeindezucht in diesem Sinne üben. Dass wir einander trösten, einander ermuntern, einander ermahnen mit dem Wort Gottes. Ich habe gestern Abend nochmal Römerbrief gelesen. Da beginnt Paulus auch so. Er sagt, ich möchte so gerne zu euch kommen, ihr Römer. Aber ich habe es leider noch nicht geschafft. Ich möchte gerne kommen. Ich möchte euch ein wenig geistliche Gnadengabe mitteilen. Ich will euch das Wort Gottes verkünden. Und dann sagt er, damit ihr gestärkt werdet, das heißt aber, dass ich mitgetröstet werde unter euch durch den gegenseitigen Austausch eures und meines Glaubens. Ja, selbst der große Apostel Paulus, der sagt den Korinthern, ich will gerne so gerne zu euch kommen, damit wir uns über unseren Glauben austauschen und dadurch gestärkt werden. Wie geht es den anderen Gemeindegliedern auf ihrem Glaubensweg? Haben sie Probleme? Erkennen sie vielleicht eine Gefahr nicht rechtzeitig oder sind sie einfach unzufrieden? Zweifeln sie? Straucheln sie? Also, wisst ihr, wir brauchen nicht so tun, als ob unsere einzigen Probleme die nächste Klausur ist oder dass jemand krank ist. Da sind Nöte und Anfechtungen und Sünden, mit denen wir alle zu kämpfen haben. Das Misstrauen und Angst und Streit, Lieblosigkeit, Überheblichkeit, Gewohnheitssünden, Süchte, Götzendienst. Und es bringt nichts, wenn wir in der Gemeinde sozusagen unsere fromme Fassade versuchen aufrechtzuerhalten und dann will keiner dem anderen zu nahe treten. Wir müssen einander nahe treten, wir müssen nahe kommen zueinander. Weil wir Verantwortung füreinander haben. Die Verkündigung ist wichtig, ja, die Lehre von vorn, auch die Hausbesuche, die wir als Älteste durchführen, hat was damit zu tun. Aber diese gegenseitige Rechenschaft von Gemeindemitglied zu Gemeindemitglied, dass man sich gegenseitig Rat gibt, dass man sich gegenseitig ermahnt und tröstet und Zeugnis einfach gibt, das ist so wichtig. Und wenn ihr das schon macht, macht es weiter. Ich will euch darin ermutigen. Macht es noch mehr. Und wenn er das noch nicht macht, weil er denkt, ich möchte ja keinem zu nahe treten und die scheinen alle so fromm und die sind alle so gut. Die sind nicht alle so gut. Die haben Probleme. Jeder, ich habe auch Probleme. Und wie gut ist es, wenn wir darüber miteinander reden und uns helfen. Und wenn es sein muss, auch ermahnen. Ja, mit dem Wort Gottes in die Situation hineinleuchten. Wenn jemand Probleme hat, ist es immer so, dass man versucht, erstmal zu vertuschen. Es soll nicht ans Licht kommen. Und dann wuchert das wunderbar weiter. Und wir haben den Auftrag, das Wort Gottes dort hineinzuleuchten. Also es geht nicht darum, dass wir uns gegenseitig kontrollieren, dass wir irgendwie Sachen immer gleich an die große Glocke hängen, überhaupt nicht. Sondern dass wir von Herzen aneinander interessiert sind. Und von Herzen umeinander für das geistliche Wohl besorgt sind. Besser Zurechtweisung, die aufdeckt, als Liebe, die verheimlicht. Treu gemeint sind die Schläge des Freundes. Ja, die Wunden, die er reißt. Aber reichlich sind die Küsse des Hassers. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werke, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen. Also, boah, die sind alle so unerträglich dort und so. Ich habe einfach keinen Bock mehr auf die, gehe einfach weniger oder so. Nein, lasst es nicht verlassen. Was kommt jetzt? Wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Das ist unser Auftrag. Und das umso mehr, als ihr den Tag nahen seht. Das ist der Auftrag, den Christus uns gegeben hat. Er kommt irgendwann wieder und wir sollen bereit sein und ein wichtiges Mittel, dass wir bereit sind, dass wir uns gegenseitig ermuntern, anreizen, zur Liebe und auch ermahnen. Und das führt mich jetzt zum abschließenden Punkt, warum Gemeindezucht notwendig ist. Also das erste war ja, was ist überhaupt Gemeindezucht? Dann, wann beginnt Gemeindezucht? Und jetzt, warum ist Gemeindezucht wichtig? Ich habe ja einige Sachen schon genannt, ich will es nochmal kurz zusammenfassen. Das erste ist natürlich, Gemeindezucht soll retten. Ja, Sünde muss erkannt und bekannt und dann möglichst entfernt werden, damit sie eben nicht weiter wuchert. Paulus schreibt, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde. Also fleischlich zu sein bedeutet nach Kapitel 3, Vers 3, da wird es schon mal so erwähnt, dass man ich-zentriert ist. Dass man von sündlichen Begierden getrieben wird. Und zum Verderben des Fleisches, dem Satan übergeben, bedeutet darum nicht, dass sein fleischlicher Körper irgendwie zugrunde geht, sondern dass seine fleischlichen Lüste zerstört werden. Galater 5, Vers 24, die aber Christus angehören, haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Er wird also aus der Gemeinde ausgeschlossen und damit den Satan übergeben, nicht um vollends zugrunde zu gehen, sondern um etwas zu lernen. Wohin führt mich dieser Weg der Sünde, den ich beschreite? Weg von Gott und ins Verderben. Und diese Erkenntnis soll ihm zur Umkehr führen. Also damit der Geist gerettet wird, seine Seele, damit geistlich wieder lebendig wird. Es ist eine letzte, sehr ernste Warnung, die Gemeinde um des Sünders willen vollziehen muss. Das ist der wichtigste Grund. Aber es gibt noch mehr. Der zweite Grund, warum Gemeindezucht wichtig ist, Gemeindezucht soll schützen. Euer Rühmen, schreibt dann Vers 6, ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Ja, die waren geistlich sowas von fit, ja, angeblich. Ja, die waren so gut in Theologie, die hatten so viele besondere Geistesgaben. Hey, bei uns läuft's gut. Da können wir solche Kleinigkeiten, ja, das soll mal jeder selber wissen. Oder was auch immer die sich gedacht haben. Sünde breitet sich rasch aus von einer Person auf die nächste und das muss verhindert werden. Im Fall der Korinther war es sogar so, dass die ganze Gemeinde sich an dieser Sünde dieses Mannes mitschuldig gemacht hat. Ganz einfach, weil sie nichts dagegen unternahmen. Wir machen uns an den Sünden unserer Mitchristen, die wirklich offensichtlich schwerwiegend charakteristisch sind, mitschuldig, wenn wir nichts unternehmen. Da können wir nicht sagen, das ist halt sein Ding. Es wurde einfach akzeptiert, einfach hingenommen. Und wisst ihr was? Das war noch schlimmer als die Sünde selbst. Dieses, ach, die anderen sollen mal machen, das war noch schlimmer als die Sünde selbst. Denn ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, Paulus spricht die ganze Zeit nicht einmal diesen Mann konkret an. Der hätte wirklich schreiben können, so, jetzt hör mal her, jetzt machst du das so und so. Macht er nicht. Er spricht nur die Gemeinde an, wie sie sich dort verhalten hat. Das ist das Thema. Also Gemeindezucht soll schützen. Und ein dritter Punkt, Gemeindezucht soll ein gutes Zeugnis für Jesus abgeben. Wisst ihr, was das bedeutet? Gemeindezucht ist wichtig für Nichtchristen, für die da draußen. In einer Gemeinde soll es anders sein als in der Welt. Es muss einen Unterschied zur Welt geben. Was sollen Nichtchristen von Gemeinden und von Christen denken, wenn öffentlich sichtbare, schwerwiegende Sünden hingenommen werden und wenn keine Buße und Umkehr gefordert wird. Was denken die von denen? Denken sich entweder, das sind alles Heuchler, oder denken sich, der Christus, der Herr, dem die nachfolgen, das muss wirklich ein krasser Vogel sein. Ja? Da geht ja alles. Ne? Die Gnade, ja, aus Gnade gerettet, ja, ja, und dann kannst du machen, was du willst. Und was weiß ich, was sie denken können. Gemeinden geben nicht nur ein Zeugnis durch ihre Verkündigung. Ich meine, welcher Nicht-Christ setzt sich Sonntagnachmittag hin oder Montagabend oder Mittwochabend beim Bügeln? Ach, heute gucke ich mal keinen Film, heute höre ich mal eine Predigt mal von der BEGO an. Ja? Ich glaube, das macht kaum jemand. Wodurch geben wir ein Zeugnis in der Welt? Vor allem durch unser moralisches Zeugnis. Wir Christen sind und bleiben Sünder und es ist nicht ausgeschlossen, dass wir sogar in schwerwiegendere Sünde fallen als mancher Nicht-Christ. Aber ein Christen sollte unbedingt sein Bekenntnis und seine Buße über die Sünde kennzeichnen. Und was ist das für ein starkes Zeugnis in der Welt, wenn man seine Schuld bekennt, wenn ich eben auch zu Nicht-Christen gehe und um Vergebung bitte oder sage, ich habe da was falsch gemacht und ich habe gelogen. Was ist das für ein starkes Zeugnis? Was ist das für ein Zeugnis für Christus und sein und das, was er für uns getan hat, dass ich immer wieder hingehen kann und um Vergebung bitten kann und Buße tun kann? Weil das, was er für mich getan hat, wirklich ausreichend ist. Weil es alle meine Sünden weggewaschen hat. Christus ist für unsere Schuld gestorben und er vergibt unsere Sünden, weil er die Strafe schon getragen hat. Aber nicht nur das, sein Werk für uns, seine Vergebung, seine Gnade verändert den Menschen von Grund auf. Sie überführt ihn dann immer wieder von Sünde und schenkt Erneuerung. Diese Gnade Gottes. Aber wenn das nicht mehr gegeben ist, wenn Buße und Erneuerung ausbleiben, dann muss aus Liebe und Warnung zur Warnung durch Gemeindezucht ein entsprechendes Zeugnis von der Gemeinde gegeben werden. Und damit komme ich zum Schluss und will es nochmal zusammenfassen. Gemeindezucht, ob jetzt formell oder auch informell, ist in erster Linie Liebe. Gemeindezucht wurde ja aus vielen Kirchen einfach wegrationalisiert. In der evangelischen Landeskirche kannst du mal nachfragen. Letzter Fall von Gemeindezucht, meistens in den Gemeinden irgendwann 1945 oder so. Ja? Wirklich, ist so. Wird nicht mehr gemacht. Nur noch in Ausnahmefällen. Nein, Gemeinde, weil das kannst du nicht machen, das ist doch keine Liebe. Nein, Gemeindezucht ist in erster Linie Liebe. Liebe zum einzelnen Menschen, der gewarnt und zur Umkehr geführt werden muss. Liebe zur Gemeinde, damit die schwächeren Schafe geschützt werden. Liebe zur Welt, die uns beobachtet, damit sie Christi lebensverändernde Kraft erkennen kann. Und nicht zuletzt Liebe zu Christus, damit die Gemeinden seinen heiligen Namen ehren und ihm gehorchen. Amen.